Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, das Evangelium für diesen Tag. Es steht bei Johannes im 19. Kapitel, die Verse 17 bis 30. Sie nahmen aber Jesus und er trug sein Kreuz und ging hinaus zu der Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber nahe bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Kleophas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Hyssoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem gekreuzigten Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir leben in einem Land und in einer Zeit, in dem es keine Todesstrafe mehr gibt. Todesstrafe, dass jemand für bestimmte Verbrechen hingerichtet wird, das kennen wir bei uns nur noch aus Filmen, Fernsehserien oder aus Büchern. Das liegt unter anderem auch daran, dass die meisten Menschen in unserem Land gegen die Todesstrafe sind. Einer der Gründe liegt daran, dass die Todesstrafe eine endgültige Strafe ist. Es ist eine Strafe, die man nicht ungeschehen machen kann. Stellt sich am Ende heraus, dass der Verurteilte doch unschuldig war und wurde das Urteil bereits vollstreckt, dann ist es unmöglich, dieses Urteil rückgängig zu machen. Doch da es heute um ein Todesurteil geht, das vollstreckt wurde, wollen wir uns einmal fragen, was wir denn vor Augen haben, wenn wir an Hinrichtungen oder an die Todesstrafe denken. Für gewöhnlich ist dann die Rede von den Opfern von Hinrichtungen oder den Opfern der Todesstrafe. Die Staatsgewalt hat zugeschlagen, ein Verbrecher wurde auf frischer Tat ertappt und dingfest gemacht. Und nachdem ihm sein Verbrechen vor Gericht nachgewiesen wurde, wird er verurteilt und anschließend hingerichtet. Der Begriff Opfer bedeutet dabei, dass er all diese Dinge mehr oder weniger über sich ergehen lässt bzw. ergehen lassen muss. Er hat nicht länger die Kontrolle über sein Leben. Das, was nun noch mit ihm geschieht, darauf hat er keinen Einfluss mehr. Doch das Johannesevangelium zeigt uns, dass bei dieser Hinrichtung, dass bei Jesus alles ganz anders ist. Denn Jesus war kein hilfloses Opfer. Noch am Kreuz auf Golgatha geschieht nur, was die Schrift und er selber von sich vorhergesagt hatten. In einem Gespräch mit den Juden, da hat Jesus gesagt, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Jesus ist also kein Opfer widriger Umstände. Er ist auch nicht das Opfer eines Justizirrtums oder eines Justizmordes. Er ist kein Opfer der Staatsgewalt, die ihre Macht rücksichtslos missbraucht. Er ist auch nicht das wehrlose Opfer, das am Ende den Machenschaften seiner Feinde unterliegt. Nein, Jesus geht freiwillig ans Kreuz. Denken wir an die Begebenheit im Garten Gethsemane, wie sie uns Johannes schildert. Als sie nach Jesus suchen und ihn finden und Jesus sie fragt, wen sie denn suchen. Und sie sagt, Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin's. Da fallen all die Soldaten und Knechte zu Boden. Durch ein Wort wird deutlich, wer hier das Sagen hat. Nein, Jesus geht freiwillig ans Kreuz. Und selbst jetzt, wo er sich in die Hände seiner Feinde begeben hat, behält er das Heft des Handelns fest in der Hand. Er geht den Weg ans Kreuz freiwillig, um dort erhöht zu werden für uns, um verherrlicht zu werden im Leiden. Anhand von drei Gruppen von Menschen unter dem Kreuz wollen wir uns das noch ein wenig genauer anschauen. Jesus wird am Kreuz für uns erhöht und wir sehen das an Pilatus, durch den Jesus über seine Feinde siegt. Wir sehen das durch die Soldaten, durch die er die Schrift erfüllt und wir sehen es in seiner Fürsorge für die Seinen. Nachdem Jesus von den Soldaten gegeißelt wurde, nachdem Pilatus das Todesurteil ausgesprochen hatte, nahmen die Soldaten Jesus, zogen ihm seine Kleider wieder an, legten ihm den Querbalken des Kreuzes auf, den er zur Hinrichtungsstätte nach Golgatha, der Schädelsteppe, zu schleppen hatte. Und dort vor den Toren der Stadt wurde Jesus ans Kreuz geschlagen. Er hing in der Mitte zwischen zwei Verbrechern. Bei Johannes finden wir keinen Simon von Kyrene, der das Kreuz trägt. Nein, der Blick bleibt ganz auf Jesus gerichtet. Und über seinem Kopf wurde eine Holztafel angebracht, ein sogenannter Titulus, wie die Römer das nannten, auf dem stand der Grund für die Hinrichtung. Pilatus selbst hatte ihn verfasst. Warum wurde Jesus hingerichtet? Was wurde ihm vorgeworfen? Jesus von Nazareth, der König der Juden. Was in den Augen der Römer ein todeswürdiges Verbrechen war, denn in ihrem Reich hatten nur sie die Erlaubnis, Könige einzusetzen. Dreisprachig hing es über Jesus. Hebräisch in der Sprache der Juden. Griechisch für die Verkehrssprache des Römischen Reiches, damit auch alle Ausländer genau verstehen konnten, was hier vorgeht. Und, so muss es sein, Lateinisch, die offizielle Sprache der römischen Besatzer und ihrer Verwaltung. Vom Lateinischen her kommt auch die Abkürzung, die wir aus Gemälden kennen oder von einem Kruzifix. Da steht dann meistens INRI mit jeweils einem Punkt nach dem Buchstaben Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Wir werden hier Zeuge einer letzten Auseinandersetzung zwischen Jesus und seinen Gegnern aus dem Volk der Juden. Jesus hatte gesagt, dass er erhöht wird. Sie aber wollten ihn erniedrigen. Er sagt, ich werde am Ende alles zu mir ziehen. Und wir sehen nun, wie Pilatus, der mächtige Statthalter des noch mächtigeren Roms, ein Heide, Jesus den Titel gibt, der ihm zusteht. Den Titel, den die Juden Jesus immer verweigert hatten. Jesus, aufgewachsen in Nazareth in Galiläa, ist der König, den das ganze Alte Testament vorhersagt. Er ist der König, der Frieden, Recht und Gerechtigkeit bringen wird, der aber auch für die Schuld, das Versagen und die Sünden seines Volkes sterben wird, um sie mit Gott zu versöhnen. Pilatus wusste das nicht, oder er hat vielleicht nur oberflächlich davon gehört. Soweit wir wissen, glaubte er es nicht. Für ihn war das ein letzter Schlag gegen die Juden, die ihn so erfolgreich eingeschüchtert hatten, dass er Jesus hinrichten ließ, obwohl er ihn eigentlich für unschuldig hielt. Diesen verurteilten Verbrecher als König der Juden hinrichten zu lassen, damit konnte er den hohen Priester noch einmal eins auswischen. Und natürlich lasen viele Juden diesen Titel, denn die Hinrichtungsstätte lag, das war beabsichtigt, an einer Stelle, wo viele Leute vorbeikamen und man Jesus gut sehen konnte. Und die hohen Priester versuchen nun, Pilatus umzustimmen. Niemals würden sie auch nur den Anschein unterstützen, dass dieser verhasste Mann ihr König sei. Aber Pilatus lässt sich diese letzte kleine Rache nicht nehmen. Kurz und knapp fällt die Antwort aus: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Hier wird nichts mehr geändert. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Und so wird das Kreuz für Jesus zum Thron. Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Johannesevangelium zieht. Der Sohn Gottes, der Herr aller Herren, der Schöpfer von Himmel und Erde, geht ans Kreuz, um dort für uns erhöht zu werden. Er wird zum König der Juden, zum König von Gottes Volk. Und, das ist das Wunderbare, er wird auch für uns erhöht. Er wird erhöht am Kreuz, damit auch wir zu diesem Volk Gottes dazugehören dürfen. Denn nach Ostern erteilt er den Seinen den Auftrag, in die ganze Welt hinauszugehen, um aller Welt die Botschaft vom gekreuzigten Erlöser zu verkündigen. Auch wir haben diese Botschaft gehört. Auch wir sind durch unsere Taufe mit seinem Tod und seiner Auferstehung verbunden worden, wie der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt. Jeder von uns ist in seinen Tod hineingetauft. Und so erhalten wir den ganzen Nutzen seines Todes. Und Jesus wird auch zu unserem König. Dazu hat Gott uns zum Glauben gebracht, hat uns das Vertrauen auf Jesus und sein Werk geschenkt, damit wir in seinem Reich unter ihm leben und ihm dienen. Er ist der König, der uns so sehr liebt, dass er sich für uns an ein Kreuz hat schlagen lassen. So siegt Jesus durch Pilatus über seine Feinde und durch die Soldaten erfüllt er die Schrift. Vom Streit über den Titulus, die Überschrift am Kreuz, blendet der Apostel Johannes um auf eine andere Gruppe von Menschen, auf die Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben. Raue, harte Männer, die das schon oft getan haben. Das war ihr täglich Brot, ihr Handwerk, auf das sie sich sehr gut verstanden. Und nun waren sie an dem Punkt angekommen, an dem ein bisschen Langeweile einsetzte. Man konnte sich zwar an den Schreien der Gekreuzigten erfreuen, aber irgendwann war das auch langweilig. Und das war jetzt der Teil, wo sich die ganze Sache für sie ein wenig gelohnt hat. Der Verurteilte hing am Kreuz und starb. Doch gekreuzigt wurden Menschen nackt, denn es ging ja auch darum, denjenigen zu beschämen und zu entehren. Jesus hing nackt am Kreuz, nur noch von Blut und Wunden bedeckt. Und die Soldaten nahmen seine ganze Kleidung und teilten das Ganze gerecht auf in 4 Teile. Jedes Mitglied des Hinrichtungskommandos bekommt ein Stück. Doch da gibt es einen Teil, die Tunika, das Untergewand, die sie nicht teilen wollen. Denn es ist ein wertvolles Stück. Aus einem Stück gewebt, ohne Nähte. Das wäre doch schade um das schöne Untergewand, wenn wir das zerreißen, dann taugt es nur noch als Putzlappen. Lieber würfeln die Soldaten darum, wem es gehören soll. So kann man das Angenehme gleich noch mit dem Nützlichen verbinden. Und der, der am Ende gewinnt, der kann sich über ein neues Untergewand freuen. Nun waren diese Männer wohl kaum verdächtig, heimliche Anhänger von Jesus zu sein. Und doch erfüllen sie hier und jetzt und dann auch später kurz vor Jesu Tod das, was Gott durch den König David schon 1000 Jahre vorher am Alten Testament geweissagt hat. So erfüllt Jesus bis zum letzten Augenblick durch seinen Tod Gottes Wort. Denn im 22. Psalm heißt es, wir haben es vor uns gehört, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Ganz ähnlich geht es zu, ein paar Stunden später, als der Tod Jesu unmittelbar bevorstand. Nach beinahe 6 Stunden am Kreuz Als Jesus den Kelch des Leidens nahezu vollständig geleert hatte, wusste er, dass alles vollendet war, aber es blieb noch ein Schriftwort zu erfüllen. Und so sagt Jesus, mich dürstet. Und einer der Soldaten steht auf und gibt Jesus aus dem Gefäß mit saurem Wein, mit Wasser vermischt, das dort für die Soldaten, aber auch für die Verurteilten bereitstand, mit einem Rohr und einem Schwamm etwas zu trinken. Täuschen wir uns nicht, der Soldat handelte nicht aus Nächstenliebe, sondern das war seine Aufgabe. Je mehr die Verurteilten tranken, desto länger hielten sie am Kreuz durch und verlängerten damit ihre eigenen Qualen. Keinem kam in den Sinn, dass dadurch erfüllt wurde, was Gott verheißen hat. Jesus, der lebendiges Wasser gibt, ja, der das Wasser des Lebens selbst ist, leidet Durst für uns. Er wusste, dass alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt worden war. Und für uns ist das ein ungeheurer Trost. Durch Christus ist jede Weissagung, alles, was Gott in der Heiligen Schrift angekündigt hat, erfüllt worden. Wie ein Bauplan, ein großes, wunderbares Mosaik, durchziehen diese Worte die Heilige Schrift. Da wird uns oft bis in die Kleinigkeiten hinein gesagt, wer der kommende Heiland sein wird, wo er etwa geboren wird, was er tun und leiden wird, ja, wie sein Tod aussehen sollte. Und Gott sagt uns, dein Glaube in Christus ist nicht fehlgeleitet. Dein Vertrauen ruht nicht etwa zufällig auf einem Menschen, der sich das Ganze nur eingebildet hat, der nur so getan hat, als hätte er sein Leben als Lösegeld für die Sünden der Welt gegeben. Jede dieser erfüllten Weissagungen, und das sind Dutzende, bestätigt dir, dass Jesus Christus auch dein Heiland und Erlöser ist, den der Vater, den Gott uns gesandt hat. Gott selbst opfert ihn für dich. Durch ihn hat Gott unsere Schuld beglichen. So wird Jesus am Kreuz für uns erhöht. Er wird erhöht als Erlöser und als Retter, als König und Herr der Welt. Durch Pilatus besiegt er seine Feinde, durch die Soldaten erfüllt er die Schrift und schließlich kümmert er sich um die Seinen. Wir erleben einen letzten Szenenwechsel, eine letzte Gruppe von Menschen unter dem Kreuz. Hier stehen die, die zu Jesus gehören. Seine Mutter, seine Tante, Maria, die Frau des Kleophas und Maria Magdalena. Vier Frauen stehen unter dem Kreuz, aber nur einer der Apostel, Johannes, der Schreiber dieses Evangeliums, der seinen Namen nicht nennt. Jesus, der all das erlitten hat, die schlaflose Nacht, den Verrat seiner Jünger, die Leugnung durch Petrus, die Schläge und Spucke vor dem Hohen Rat, den Spott des Königs Herodes, die Geißelung, die Dornenkrone, die Kreuzigung, die stundenlange Qual am Kreuz. Aber Jesus ist immer noch da. Noch hat er sein Leben nicht für uns gegeben. Noch redet er und legt Dinge fest. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Ja, auch wenn Jesus wie ein Opfer aussieht, ist er es doch, der das Heft des Handelns fest in der Hand hält. Selbst jetzt, in der Stunde seines Todes. Und deswegen wendet sich Jesus an seine Mutter und an den Jünger, den er lieb hat, an Johannes, und sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn und siehe, das ist deine Mutter. Jesus wendet sich an seine Mutter und redet sie als Frau an. So wie schon bei der Hochzeit in Kana. Die einzigen zwei Gelegenheiten, bei denen die Mutter Jesu ohne Namensnennung im Johannesevangelium auftaucht. Es ist eine durchaus respektvolle Anrede, aber eine, die eine gewisse Distanz zeigt. Und sie macht deutlich, wie schon damals in Kana, dass die Beziehung zwischen Jesus und Maria sich gewandelt hat. Maria ist nun nicht mehr in erster Linie die Mutter von Jesus. Sie hat einen neuen Sohn, Johannes. Und der Jünger hat eine neue Mutter, Maria. Und hier geht es nun weniger darum, dass Maria bei Johannes einzieht, dass sie jemand hat, der sie versorgt. Nein, bisher hatten beide eine direkte Beziehung mit Jesus, der aber nun bald nicht mehr sichtbar unter ihnen weilen wird. Aufgrund seines Wortes haben sie nun eine neue Beziehung zu Jesus und miteinander. Johannes und Maria bilden eine neue Familie als Jünger des erhöhten und gekreuzigten Herrn. Es ist eine Beziehung, die sich auf sein Werk gründet, durch den Glauben. Sie werden durch sein Wort zusammengebracht. Das Kreuz des Herrn, das Wort vom stellvertretenden Tod und von der Auferstehung des Sohnes Gottes hat auch uns zusammengebracht. In der Taufe sind wir ja nicht nur mit unserem Heiland verbunden worden, seinem Tod, seiner Auferstehung, sondern auch miteinander und mit Christen in aller Welt und zu aller Zeit. Wir haben nun Mütter und Väter, Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern, Groß- und Urgroßeltern, auch da, wo wir keine mehr haben oder vielleicht nie welche hatten. Durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Heiland, den Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist, dürfen wir zu ihm und zu seiner Kirche gehören. Und so vollendet Jesus alles, was der Vater ihm aufgetragen hat. Bei allen drei Gruppen, die wir unter dem Kreuz gesehen haben, bleibt Jesus der Handelnde. Und der Plan zur Rettung wird erfüllt, dem der Vater ihn gegeben hat. Und so trinkt Jesus von dem sauren Wein und spricht ein letztes Wort. Es ist vollbracht. Und dann neigt er seinen Kopf und gibt seinen Geist auf. Jesus hat sein Werk erfolgreich vollendet. Er hat das Ziel erreicht. Er wurde von der Erde ans Kreuz erhöht und durch seinen Tod und die schon dämmernde Auferstehung will er alle Menschen zu sich ziehen. Dieses letzte Wort vom Kreuz ist der große Siegesruf unseres Heilandes. Er war gehorsam bis zum bitteren Tod und hat den Willen seines Vaters getan. Und er tut es nicht für sich, sondern er tut es für uns. Und das ist es, was wir nie vergessen dürfen. Wenn es uns manchmal schwerfällt, das, was am Karfreitag geschehen ist, mit dem Bild eines liebevollen Gottes in Übereinstimmung zu bringen. Gott stirbt für dich und für mich. Er hat das vollbracht, was notwendig war, um uns wieder mit Gott zu versöhnen, um uns wieder ins Reine mit Gott zu bringen. Weil Jesus das getan hat, dürfen wir zur Familie Gottes gehören, dürfen wir Kinder dieses Königs sein, der unser Bruder geworden ist. Er hat alles getan, was notwendig war, damit wir Vergebung haben. Ein gutes Gewissen vor Gott und das ewige Leben. Das ist das Tröstliche, dass es nicht an dir liegt. Es liegt auch nicht an mir. Es liegt nicht an deinen und meinem oft so schwachen und erbärmlichen Anstrengungen. Nein, Jesus hat wirklich alles getan, was notwendig war. Er schenkt es uns in seinem Wort, in der Taufe, wo wir mit ihm verbunden werden, wo er uns zu seinem Kind gemacht hat. Und er gibt es uns auch im Abendmahl, wo wir seinen Leib und sein Blut essen und trinken. Er gibt sich selbst den Preis unserer Erlösung, damit wir getröstet und gestärkt werden. Selbst dann, wenn unsere Welt um uns herum im Chaos versinkt, seien es die äußeren Umstände oder unser eigenes persönliches Leben, dein Jesus hat alles für dich vollbracht. Damit darfst du dich zu jeder Zeit trösten. Er hat sich für dich am Kreuz erhöhen lassen, damit du am jüngsten Tag als sein Kind erhöht wirst. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.